die Presse.
Das militärische Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und Iran und die Bombardierung von dortigen Atomanlagen, das alles beschäftigt am Montag nicht nur die europäischen Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel, sondern auch in Den Haag, am Vorabend des dort stattfindenden NATO-Treffens. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist, den täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Eigentlich wollte man beim NATO-Treffen in Den Haag über höhere Verteidigungsausgaben sprechen. Für die Presse ist Jürgen Streihammer aus dem Auslandsressort vor Ort und ich habe ihn dort erreicht, um mit ihm darüber zu sprechen, inwieweit der Krieg im Iran in Den Haag auf die Agenda hüpft, wie angespannt das aktuelle Verhältnis der NATO-Bündnispartner untereinander ist und inwieweit Donald Trump, Stichwort Aufrüstung, auch hier bekommt, was er will. Bevor wir dazu kommen, noch eine Empfehlung. Wenn Sie uns nämlich nicht nur gern hören, sondern auch gerne lesen, lege ich Ihnen die neue Abo-Kombi der Presse ans Herz. Für neue AbonnentInnen gibt es um 3,99 pro Woche zu allen Digitalinhalten der Presse auch noch alle Digitalinhalte der New York Times dazu. Alle Informationen dazu finden Sie unter diepresse.com/New York Times. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und falls Sie bereits AbonnentIn sind, gilt das Angebot auch für Sie. Melden Sie sich einfach unter aboservice@diepresse.com. Hallo Jürgen.
Hallo aus Den Haag.
Jürgen, das NATO-Treffen in Den Haag, das startet am Dienstag, wenige Tage nach dem militärischen Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und Iran. Inwieweit werden denn diese jüngsten Ereignisse beim Gipfel auch Thema sein?
Also die Angriffe der USA auf den Iran werfen natürlich ihre Schatten über diesen Gipfel. Das geht gar nicht anders. Ich komme gerade von der Pressekonferenz mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte, in der er so ein bisschen eine Vorschau gegeben hat, um was es bei dem Gipfel geht. Und er wollte hörbar nicht sehr viel über den Iran reden, aber gefühlt drehte sich jede zweite Frage mindestens um dieses Thema.
Donald Trump, der wird ja selber auch an diesem Treffen teilnehmen. Wie werden da die anderen Staatschefs ihm gegenüber auftreten? Werden die da ja natürlich vielleicht auch seine Entscheidungen des letzten Wochenendes kommentieren?
Ja, kann schon sein, aber sie werden sich, denke ich, sehr zurückhalten. Zumindest wird ihm wohl niemand die Leviten lesen. Zumindest würde mich das sehr überraschen, denn dieser ganze Gipfel ist ja auch ein bisschen darauf angelegt, Trump bei Laune zu halten. Also das oberste Ziel dieses Treffens ist es, dass die Amerikaner sozusagen ein Bekenntnis zur NATO abgeben, ihre Bündnistreue betonen, keinen vollständigen Abzug der Truppen aus Europa in irgendeiner Weise ankündigen. Also in einem Wort soll das ein Feel-Good-Gipfel für Trump eigentlich werden. So hat sich das, glaube ich, der NATO-Generalsekretär vorgestellt.
Da schwingt schon ein bisschen mit. Das Verhältnis in diesem Bündnis war zuletzt eher angespannt, wenn nicht sogar große Krise angesagt. Wie ist man da jetzt darauf bedacht, hier Einigkeit herzustellen?
Ich habe Sie schon angedeutet, dass es viel darum geht, dass sich Trump hier in Den Haag wohlfühlen soll. Das kann man übrigens auch ganz gut aus dem Programm herauslesen. Denn normalerweise zum Beispiel gibt es mehrere längere Treffen der Staats- und Regierungschefs. Das hat man jetzt zusammengekürzt auf eine einzige Sitzung, die 2,5 Stunden dauern soll. Also da ist das Kalkül dahinter, denke ich, dass sich Trump erstens nicht langweilen soll und zweitens, je weniger Zeit ist, desto weniger Gelegenheit gibt es auch für einen Eklat. Die Gipfelerklärung soll ganz kurz sein und vor allem will man Trump sozusagen mit dem 5%-Ziel, ich mache jetzt Anführungszeichen, beschenken, dass er also quasi verkünden kann, dass er erreicht hat, dass die Europäer in historischem Ausmaß aufrüsten werden.
Ganz großer Knackpunkt bei diesem Treffen ist dieses 5%-Ziel, das du schon angesprochen hast. Soll heißen, die Mitgliedstaaten sollen sich dazu bekennen, 5% ihres jeweiligen BIPs für ihre Verteidigung auszugeben. Etwas, das die USA und Trump schon länger so wollten. Und da soll es diesmal tatsächlich zu einer Einigung kommen.
Ja, genau. Die Botschafter der 32 NATO-Staaten haben das schon abgenickt. Dass es zu dieser Einigung kommt, das ist mehreren diplomatischen Tricks zu verdanken, denke ich. Denn eigentlich ist das 5%-Ziel nur ein 3,5%-Ziel. Also es soll nur 3,5% des BIP soll nur für harte Verteidigung ausgegeben werden, wobei nur auch wieder unter Anführungszeichen, das sind noch immer enorme Summen. Und die anderen 1,5%, um dann auf diese 5 zu kommen, firmieren unter verteidigungsrelevante Ausgaben oder so ähnlich. Da geht es dann darum, die Infrastruktur zu sanieren oder die IT oder Maßnahmen zu treffen, um die IT-Infrastruktur zu schützen. Das kann man dann alles da einrechnen.
Das heißt, die Ziele werden etwas flexibler ausgestaltet. Jetzt gibt es ja dennoch unter den Mitgliedstaaten auch Länder, die damit trotzdem keine Freude haben.
Genau, gibt es sogar einige. Prinzipiell gilt in der NATO immer, je weiter man sich von der ukrainischen Front wegbewegt, desto weniger groß ist die Lust oder der Handlungsdruck, massiv in Rüstung zu investieren. Und die Spanier haben sich da, würden sie zumindest selbst sagen, eine Art Ausnahme ausbedungen. Ich würde sagen, es ist eine Art österreichische Lösung. Sie tragen zwar diesen Gipfelbeschluss mit, in dem diese 5% drinstehen, aber gleichzeitig sagen sie, falls sie die Ziele, die ihnen die NATO vorgibt, die Fähigkeitsziele, die ihnen die NATO vorgibt, billiger erreichen, dann müssen sie auch nicht 5% des BIP perspektivisch für Verteidigung ausgeben.
Vorhin hast du schon erwähnt, das ist eine Veränderung historischen Ausmaß, also trotz aller Flexibilität bedeutet das eine Aufrüstung, wie wir sie in Europa eigentlich seit dem Kalten Krieg nicht mehr gesehen haben. Und wir sehen gleichzeitig, dass sich trotz der Zunahme von Verteidigungsbudgets schon in den vergangenen Jahren auch die aktiven Konflikte weltweit vermehrt haben. Was überzeugt denn die NATO-Länder dermaßen, dass gerade eine Aufrüstung künftig für mehr Frieden und Sicherheit sorgen wird?
Also ich denke, hier bei der NATO würde man darauf hinweisen, dass gerade weil die Bedrohung etwa durch Russland größer geworden ist und Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und weil es auf der Welt sozusagen so viele Konflikte gibt, ist es notwendig, in Abschreckung zu investieren. Das ist, glaube ich, das Kalkül dahinter, das man immer wieder anführen wird. Sozusagen, wer Frieden will, muss sich für den Krieg vorbereiten, dieses berühmte Sprichwort.
Du hast vorhin schon die Ukraine erwähnt. Sie ist ja auch bei NATO-Treffen immer zentrales Thema. Und da hat es zuletzt, muss man sagen, relativ erfolglose Bemühungen der USA gegeben, auf diplomatischem Weg zu Verhandlungen zu kommen. Wird das jetzt auch bei diesem Gipfel Thema sein?
Das ist auch interessant. Ein Zugeständnis an Trump ist auch, dass es kein Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs des sogenannten NATO-Ukraine-Rats geben wird. Und in dem Abschlussdokument wird auch jeder Hinweis auf die NATO-Beitrittsperspektive der Ukraine fehlen. Das war bei früheren Gipfeln ein Riesenthema. Es wird auch keine konkreten Zusagen von Unterstützung geben, sondern nur eine allgemeine Formulierung, dass man die Ukraine weiter unterstützen wird. Aber da wird keine Zahl mehr stehen, wie beim letzten Mal noch, wo von 40 Milliarden die Rede war. Zumindest ist das, glaube ich, derzeit der Stand. Also man merkt schon auch an den Vorbereitungen jedenfalls, dass dieses Verhältnis zwischen der Ukraine und den USA schwierig ist und dass sich das auch auf die NATO auswirkt.
Was ist denn jetzt deine Einschätzung, bevor dieses Treffen dann tatsächlich über die Bühne geht? Wird dieses Bündnis danach stabiler sein oder wird es auch in den kommenden Jahren so ein angespanntes Verhältnis geben, wie wir das zuletzt beobachtet haben?
Das ist schwierig zu sagen. Du weißt ja selbst, es gibt den Trump-Faktor. Es kann sein, dass dieser Gipfel unfallfrei über die Bühne geht, aber es kann auch sein, dass es wieder zu einem Eklat kommt. Ich denke, man muss da vielleicht kurz ausholen, denn aus europäischer Perspektive geht es ja eigentlich nie darum, einen teilweisen Abzug der Amerikaner aus Europa zu verhindern zum Beispiel. Damit wird gerechnet. Und das wird auch ein Thema in den nächsten Monaten sein. Das Ziel der Europäer besteht darin, dass es sich dabei erstens nur um einen teilweisen Rückzug handelt und dass der synchronisiert stattfindet. Das heißt also, dass die Amerikaner nicht abrupt abziehen, sondern das in Abstimmung tun mit den Europäern, die dann nach und nach mehr Verantwortung übernehmen. Diese ganze Debatte, die wird uns begleiten zum Beispiel, ganz sicher.
Das heißt, das Kapitel möglicher NATO-Austritt ist für Trump noch nicht ganz erledigt.
Also einen NATO-Austritt sehe ich nicht der USA. Man muss dazu wissen, er könnte das meines Wissens nach auch gar nicht im Alleingang. Da bräuchte er schon eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit. Das Problem ist nur, für die NATO ist es schon Gift, wenn jemand das Beistandsversprechen nur rhetorisch in Frage stellt. Man muss wissen, das Herzstück der NATO ist Artikel 5, dieses Musketierprinzip, einer für alle, alle für einen. Und das, was manchen Experten Sorge bereitet, ist, dass wenn der Eindruck entsteht, dass im Ernstfall die Amerikaner ihr Bündnisversprechen nicht erfüllen würden, dass dann der ein oder andere auf die Idee kommt, dieses Versprechen mal auszutesten und diesen Artikel 5 auszutesten. Das ist sozusagen das Szenario, über das man sich in der NATO den Kopf zerbricht.
Es ist also jedenfalls ein spannender Gipfel, Jürgen. Du wirst für die Presse berichten. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Liebe Grüße nach Wien.
Und die europäische Bevölkerung, die ist sich nicht ganz so einig, was sie von höheren Verteidigungsausgaben hält. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des European Council on Foreign Relations. Deutliche Mehrheiten dafür gibt's in Ländern wie Polen und Dänemark. Mein Kollege Jürgen Streihammer hat's ein bisschen vorweggenommen. Keine klare Zustimmung dafür gibt's etwa in Deutschland, Spanien oder Frankreich. Den NATO-Gipfel mitverfolgen können Sie natürlich auf diepresse.com. Analysen zum Weiterlesen finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.